Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Schwere Erdbeben in Venezuela im Zentrum und im Norden des Landes. Einzelheiten jetzt von Jenny Backe.
Dramatische Bilder aus Caracas, komplett eingestürzte Hochhäuser, Rettungskräfte, die in den Trümmern nach Überlebenden suchen. Innerhalb von weniger als einer Minute erschütterten zwei Beben der Stärke 7,2 und 7,5 Venezuela. Die Beben waren noch bis Kolumbien zu spüren. Auch die Karibikinseln Aruba, Curaçao und Bonaire gaben zunächst Warnungen, auch wegen Tsunamis heraus. Maria Alejandra ist in Schock. Alle Wände waren rissig. Wir haben es irgendwie geschafft, die Tür zu öffnen. Es gab eine Rauchwolke, die uns die Sicht versperrte. Und als wir die Treppe heruntergingen, glich die Szene einem Horrorfilm. Wir mussten über die Trümmer und alles Mögliche klettern. Aber aus diesem Gebäude habe ich nur gesehen, dass eine einzige Familie herausgekommen ist. In dem Viertel Altamira von Caracas ist ein 22-stöckiges Hochhaus zusammengebrochen. Erlebt hat das Erdbeben auch Anja Dagatz, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas.
Es ist um Kontrolle, die Leute sind auf der Straße, es ist ruhig. Ein Geschäft hat auch auf und verkauft zu normalen Preisen Wasser und was man so vielleicht braucht. Die Leute orientieren sich und schauen, wo sie unterkommen. Ein großer Schock, ein großer Schreck für alle. So kommt, dass ja heute auch ein nationaler Feiertag war.
Auch wenn Venezuela in einer seismischen Zone liegt, gab es seit Jahrzehnten kein großes Erdbeben mehr. Das letzte dieser Stärke war vor 126 Jahren. Venezuelas Interimspräsidentin hat den Notstand ausgerufen. Priorität hätten nun die Rettungsarbeiten. Viele Gebiete sind ohne Strom und Internet. Tausende warten außerhalb der Gebäude aus Angst vor Nachbeben. Auch der internationale Flughafen Simón Bolívar wurde beschädigt. Bis auf Weiteres sind alle Flüge gestrichen und der Flughafen geschlossen.
Informationen unserer Mittelamerika-Korrespondentin Jenny Barke. Und damit zu unseren Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. In Danzig beginnt heute eine zweitägige Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Auch Bundeskanzler Merz und Entwicklungsministerin Alabali Radovan nehmen teil.
Im Vorfeld teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit, im Vordergrund der Konferenz stehe der Wiederaufbau der Ukraine als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Förderung einer stabilen, demokratischen und wirtschaftlich prosperierenden Ukraine liege in Deutschlands Interesse. Überschattet wird das Treffen von einem Geschichtsstreit mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg zwischen Polen und der Ukraine. Ukraines Präsident Zelensky wird daher nicht an der Konferenz teilnehmen. Er lässt sich von der ukrainischen Regierungschefin Sviridenko vertreten.
Nach Danzig ist auch Nils Annen, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gereist. Zu den bisherigen Erfolgen beim Wiederaufbau sagte der SPD-Politiker in dieser Sendung:
Und wir haben in den letzten Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass das eben funktionieren kann, dass in den Sektoren Infrastruktur, im Bereich Energie und Industrie und Logistik wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Aber das BMZ mit den Partnern, die wir in der Ukraine haben, setzt eben auch auf die Dinge, die nicht immer so unbedingt im Mittelpunkt stehen. Da geht es auch zum Beispiel um die Frage von Berufsausbildung. Wir haben eine große Allianz organisiert und über 700.000 dringend benötigte ukrainische Fachkräfte mit Partnern ausgebildet. Wir achten sehr darauf, die zivilgesellschaftlichen Partner mit einzubinden. Das haben wir auch hier in Danzig schon gemacht. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir diesen Weg an dieser Stelle weitergehen.
Dass ein Ausfall im digitalen Zugfunk den Bahnverkehr bundesweit für rund 2 Stunden lahmlegen konnte, das hat für viel Kritik und Empörung gesorgt, auch bei Detlef Neuss, Ehrenvorsitzender beim Fahrgastverband Pro Bahn.
Darauf müsste zwangsläufig die Erkenntnis folgen, mit diesem System geht es nicht mehr. Wir müssen jetzt ein neues System entwickeln oder irgendwo einkaufen. Ich meine, andere Länder haben ja andere Systeme. Und das bei uns einführen, damit so etwas in Zukunft möglichst nicht mehr passiert. Und das sollte auch schnell passieren. Natürlich kann man so einen großen und auch etwas trägen Apparat wie die Deutsche Bahn AG nicht von heute auf morgen auf etwas Neues umstellen. Aber man muss jetzt einfach die Sache angehen und das so schnell wie es möglich ist machen.
Bundeskanzler Merz trifft sich heute mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Jakob Mayer.
Es geht um viel Geld und um die Frage, wer welche Leistungen bezahlt. Der Bund hat Gesetze beschlossen, die Städte, Landkreise und Gemeinden immer stärker belasten. Dabei geht es etwa um Regelungen zum Unterhaltsvorschuss, zur Jugendhilfe und zur Eingliederungshilfe, die Menschen mit Handicap zugutekommt. Regierungschefs der Länder fordern den Bund deshalb auf, den Kommunen bei Leistungsgesetzen zu helfen. Nach den Worten von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder könnte es darauf hinauslaufen, dass der Bund künftig bei Gesetzen, die er selbst auf den Weg bringt, 3/4 der Kosten übernimmt, die Länder 1/4. Bundeskanzler Merz hofft nach eigenen Worten auf eine Einigung zum Wohle der Kommunen.
In der Debatte, wie Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt besser geschützt werden können, sprach sich Robin Weniger, Social-Media-Trainer für Eltern und Kinder, hier im Deutschlandfunk gegen ein pauschales Verbot aus.
Es geht ja eher darum, dass man lernt, mit etwas umzugehen, anstatt irgendwo ausgeschlossen zu werden. Was mich auch ein bisschen gewundert hatte, dass halt steht unter 13, weil ja eigentlich sehr, sehr viele Plattformen, sei es TikTok, WhatsApp, Snapchat und so weiter, da steht ja schon in den AGBs drin, dass die nicht unter 13 sein dürfen. Und das Problem ist ja eher der Kontrolle. Also wie kontrolliere ich jemanden, dass er alt genug ist?
Im Bundestag beraten die Abgeordneten heute über mögliche gesetzliche Änderungen beim Thema Organspende.
Zwei fraktionsübergreifende Gruppen von Abgeordneten aus Union, SPD, Grünen und Linken stellen im Bundestag ihre Anträge vor. Zwar verfolgen beide Gruppen dasselbe Ziel, die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen, setzen dabei aber auf unterschiedliche Wege. Eine Gruppe von Abgeordneten möchte die sogenannte Widerspruchsregelung einführen. Danach würde grundsätzlich jede volljährige, einwilligungsfähige Person automatisch als Organspenderin oder Organspender gelten, sofern sie nicht ausdrücklich widerspricht. Die zweite fraktionsübergreifende Gruppe will an der derzeit geltenden Entscheidungslösung festhalten. Demnach dürfen Organe nur dann entnommen werden, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keine Erklärung vor, müssen Angehörige den mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person einschätzen.